Wo du gerade Anus gesagt hast, kennst du die Lehren des heiligen Gasomir von Kakmandu?
Du hast nicht zu viel versprochen. Es wird eine sehr kotlastige Sendung. Nein, die
Also
kenne
die
ich tatsächlich noch
heiligen,
nicht. Die
die
heiligen
Lehren,
Lehren.
nein, die Lehren des heiligen Gasomir von Kakmandu, der hat ein Werk geschrieben, das heißt Spiritualität aus dem Anus.
Gott.
Jahrtausendelang suchte der Mensch das Göttliche über sich. Doch was, wenn das Licht nicht von oben, sondern von unten strömt?
Shoppertime, wir tanzen fröhlich durch die Nacht. Oh, mit einem Gläschen Wein in der Hand.
Willkommen zur Regenbogenmaschine, der Schorle Show. Aktuelles, nicht mehr so ganz Aktuelles, Abstruses und Nostalgisches. Mit Talk, Musik und dem Schlagergipfel-Tanzorchester.
Shoppertime, das Leben fühlt sich leicht an, leicht an. Im Rhythmus der Swingmusik, wir tanzen bis zum Morgengrauen.
Verehrtes Publikum, halten Sie jetzt Ihre Weinschorle bereit und begrüßen Sie Ihre Gastgeber, Andi und Annette.
Oh,
Juhuhu.
Schon wieder so freundlich. Gude.
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 Na, wie ist es?
Ich hab Angst.
Du hast Angst.
Ich hab Angst. Der Andi hat mir diese Woche ein Bild geschickt. Und ich befürchte, dass es um dieses Bild gehen wird.
Ja.
Du kannst dich sicherlich erinnern, welches Bild gemeint
Ja,
ist.
es geht wie immer ausschließlich um Unrum. Und ich meine, das Bild habe ich dir geschickt, weil wir in einer der vorherigen Sendungen über diese Phänomene mal gesprochen hatten. Und dann ist mir das untergekommen und dachte ich mir, das kenne ich noch gar nicht. Also
Ja, ich
die
kannte
Art von
es
Toilette
auch.
kenne ich noch gar nicht.
Ich kannte es auch nicht. Und als ich das Bild gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie würde man dieses Bild einem Sehbehinderten beschreiben? Und ich versuche das jetzt mal, damit dieses Bild dann direkt auch bei unseren Hörerinnen und Hörern im Kopf erscheint. Also man sieht einen Blick in eine Toilettenschüssel.
Von oben.
Von oben, ja
Ja.
genau. Man blickt von oben in eine Toilettenschüssel. Die Toilettenschüssel ist mit schwarzem Gummi ausgekleidet. Der Toilettenboden hat Öffnungen für Augen, Nasenlöcher und für den Mund. Und hinter diesen Öffnungen ist ein menschliches Gesicht zu sehen.
Ja, das ist quasi eine Toilette zum Überziehen.
So.
Ja, jetzt seid ihr
Ja.
dran. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen zur Regenbogenmaschine Nummer 26. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Viele Grüße an die Treuen und an die Neuen, soll sie auch geben. Wir reden gleich weiter über die neuesten Toilettenerrungenschaften. Was trinkst du denn Schönes?
Ich trinke Schnaps.
Anders ist es nicht zu ertragen.
Ich
Ich
trinke
weiß.
heute Racke Rauchzart.
Was?
Racke Rauchzart? Der mit dem Fuchs?
Racke Rauchzart? Was ist das?
Kennst du nicht Racke
Noch habe ich noch
Rauchzart,
nie
sag
gehört,
mal.
habe ich noch nie gehört. Was ist das
Jo,
denn?
das ist so ein Schnappes und auf dem Schnappes ist so ein Fuchs drauf.
Ich dachte, der Racke wäre dein Nachbar oder so.
Nein.
Nur der Racke, der kommt mal heute zum Grillen wieder vorbei. Racke Rauchzart, woher, warum? Warum Fuchs? Ist es Fuchspisse oder?
Ja, keine Ahnung. Also es gibt doch auch
Ist es
hier, wo ein
ein
Bär
rein
drauf ist.
hessisches Spezialitätenprodukt, das man nur lokal verkonsumiert?
Nee, das gibt es im Supermarkt.
Racke
Offiziell. Also
Rauchzart.
google doch, du bist doch
Klingt
hier
wie
in
eine
Google.
Leberwurst. Zum Frühstück
Ja,
empfehle
ich
ich
trinke heute
Racke Rauchzart.
Würstchenwasser mit Bluna.
Eieieiei.
Ja, komm, was trinkst du? Die Leute wollen das doch gar nicht wissen. Die wollen wissen, was wissen, wie der scheiß Toilette jetzt weitergeht. Aber hier Cliffhanger.
Ja,
Jetzt
natürlich, natürlich.
Cliffhanger.
Ich arbeite hier mit allen Mitteln, um die Leute bei der Stange zu halten. Und du sagst irgendwie, denen ist scheißegal, was wir trinken. Nein, nein. Racke Rauchzart, verarsch dich doch selbst. Ich trinke einen Grillo aus Sizilien.
Ja, Grillo. Du kriegst immer Grillo.
Nee,
Doch,
nee.
du trinkst oft Grillo.
Ja, ich mag den halt. Ich mag den. Und ich habe mir einen neuen Weinschlauch gekauft. Da ist Grillo drin. Ja, der ist exzellent. Das nur der Vollständigkeit halber. Wir müssen ja zumindest ein bisschen was zum Festhalten für die Shorties, damit man nicht denkt, irgendwie, sie haben den falschen Podcast eingeschalten. Da geht's gleich also, mit Scheißdreck los.
Racke Rauchzart ist, das ist ein Whisky, das ist gar kein Schnaps.
Du bist doch doof. Ja, das Whisky ist kein Schnaps, nee.
Ja, gut. Hm,
für die Schotten würden dich jetzt irgendwie kreuzigen, aber egal.
Racke Rauchzart, da ist so ein roter Fuchs drauf, schwarzes Etikett. Weiße Schrift und ein roter Fuchs. So.
Ja, aber das ist bestimmt irgendwie die 50er Jahre Idee, einen deutschen Whisky zu kreieren, der.
Ja, das ist halt auch so ein Billo-Whisky. Also, es ist jetzt nicht einer für 150 Euro, der irgendwie nach Torf schmeckt, sondern der schmeckt halt nach Hütchen. Das trinkt man wahrscheinlich mit Cola.
Ja, schreibt uns mal, ob ihr schon mal Racke Rauchzart getrunken habt. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ja. Also wir machen jetzt keinen 1000 ersten Whisky-Podcast hier.
Jetzt ist es raus. Ich werde eigentlich von Racke Rauchzart bezahlt und ich musste das jetzt droppen.
Racke so. Rauchzart hört sich nach wie vor an wie ein um die 60 Jahre alter Typ, der 3 Schachteln Kippen raucht am Tag und in der Nachbarschaft wohnt. Ja, Racke, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's super. Ja. Jo, das ist der Rauchzart, der wohnt bei uns um die Ecke.
Ach ja, schön.
Ja,
ja, aber wie gesagt, das ist ein Billow-Whisky. So.
Gut, da haben wir das geklärt. Zurück zur Toilette.
Können wir doch schon mal abhaken. So, mein Lieber, jetzt kommen wir doch bitte nochmal auf diese Toilette zurück. Also, ich habe ganz viele Fragen. Wo hast du dieses Bild her? Und was hat es mit dieser Toilette auf sich?
Ich habe tatsächlich vergessen, wo ich das her habe. Und zwar nicht, weil ich es jetzt nicht preisgeben wollen würde, sondern weil ich es tatsächlich vergessen habe. Das ist mir tatsächlich über Social Media in irgendeiner Weise reingespült worden. Und ich habe zufällig gescrollt und bei sowas halte ich natürlich an. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe ja schon einiges gesehen, hatten wir auch schon mal thematisiert. Es gab bei meinem Studio ums Eck so einen Shop, den gibt es immer noch, wo man so Sachen auch kaufen kann. Aber sowas Extremes hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also ich hatte mal eine Toilette gesehen, die halt einfach keinen Boden hatte, wo man sich so unten, also quasi einen Stuhl mit so einem Toilettensitz oben drauf, und da konnte man sich drunter legen. aber sowas, so eine Toilette zum Anziehen, ja? Also mit so einem Gummiboden, wo man so reinschlüpft und wo man dann Augen, Mund und Nase offen hat, das war mir völlig neu. Ja? Und das dachte ich mir, muss ich gleich dir zeigen.
Teil eines Ganzkörperanzugs, diese Toilette.
Ja, ich denke, dass man vorne, da wo die Füße sind, dass man da in so ein Gummiding reinschlüpft
und
sich die Toilette quasi überzieht.
Ah, okay. Und das ist keine lustige Maske, sondern du hast dann vorm Gesicht eine Kloschüssel.
Ja, ja, du hast halt, das ist bestimmt, du musst halt dann so reinkriechen. Keine Ahnung, die tun ja alles für ihr Vergnügen. Also die Menschen, die sowas geil finden. Ich meine, das ist ja bekannt, dass manche Leute auf abgefahrene, ich meine, wir kommen immer früher in der Show, kommen wir auf so einen Wahnsinn. Ich meine, du hast jetzt damit angefangen.
Och ja. Du hast letzte Woche schon damit angefangen.
Wir hatten darüber gesprochen, dass es Gummimasken gibt, die keine Öffnungen haben, bis auf einen Trichter in Mundhöhe. Ja, und was man da vielleicht reinfüllt, außer Shampoos. Ja, darüber hatten wir mal gesprochen. Dann habe ich mir gedacht, oh, es gibt jetzt eine Weiterentwicklung dieser Latex, dieses Latex-Wahnsinns. Und naja.
Ich habe früher immer gesagt, nichts Menschliches ist mir fremd. Aber seit ich dich kenne.
Ja, bei mir menschelt es ganz besonders.
Aber ich hab das auch gegoogelt, was das ist. Das nennt man Human Toilet. Und das ist eine Spielart des so Sadomaso, ne?
Eine große, so eine Unterwerfungsnummer. Und man lässt sich halt dann irgendwie wörtlich ins Gesicht kacken. Ja. Aber die Fantasie ist immer schlimmer, als wenn ich jetzt sage, man lässt sich ins Gesicht kacken. Weil das haben sich die Leute schon längst gedacht und noch viel. Man kann ja noch andere Dinge da reinkippen. Ist ja auch egal. Ich habe mir auch, was das betrifft, Gedanken gemacht. Und letztes Mal hatten wir ja Sploshing. Und dieses Mal haben wir Makrophilie schon mal gehört.
Makro? Okay, ich bin ja so.
Du bist ja so Latrinerin.
Ja, also Makro ist auf alle Fälle irgendwas groß.
Ja, Makrophilie, also wir sprechen von...
Die Liebe zu Großen, also
Philosophie. Die Liebe zum Großen, wunderbar,
ja.
Wunderbar.
Ah, okay, wunderbar. Weil Philosophie ist die Liebe zur Weisheit,
genau.
Und Makrophilie ist dann die Liebe zu großen
zum
Dingen.
Zum Großen, ja.
Und Kürbisse das, zum Beispiel oder zum Wolkenkratzer. Beispiel,
aber vielleicht auch einfach nur sehr große Frauen. Ja.
Oh, okay.
Und bei dieser, das ist eine Fantasie, wie so vieles, ja. Da geht es typischerweise... darum, dass man sich vorstellt, der eigene Körper ist winzig klein, also so im Zentimeterbereich, 1, 2, 10 Zentimeter. Und der andere, vorzugsweise der der Dame, ist riesig, also mehrere Meter bis gigantisch groß.
Dann wird der Körper der Frau zu einer begehbaren Landschaft quasi.
Ja.
Und du bist der kleine Wandersmann, der... zwischen in den 10 Zwischenräumen.
Ja, nicht nur in den 10 Zwischenräumen. Also,
ich muss kurz
erklären, dass da gibt es auch noch eine Unterspielart, die ich besonders charmant fand, nämlich die Giantess-Fantasie. Ja, eine riesige Frau und meistens ist die halt auch nackt oder einfach übergroß und die wird halt da quasi erotisch aufgeladen und die tritt auf einen winzigen Mann. Und das nennt sich dann der sogenannte Crash-Fetisch.
Ah.
Und dann gibt es auch noch den Vore-Fetisch. Da wird nicht draufgetreten, sondern da wird der Winzling wird verschlungen von der Giantess.
Okay, und das findet das dann nur in der Fantasie statt? Also ich meine, so kleine Männer, es gibt ja kleine Männer, aber so klein sind die ja dann auch nicht. Also ist das dann...
Ja, es gibt wohl Männer, die sich ganz gerne irgendwie hinlegen und sich dann von einer sehr großen Person irgendwie quasi, also die sich oben drauf legt, dann quasi so platt machen lassen. Die gibt's.
Ja, das sind die Quetscher. Das
sind die Quetscher, aber in dem Falle ist es ja nicht möglich. Du kannst ja, also ich meine, es gibt sehr wenige Riesinnen. Ja. Und das ist natürlich nicht umsetzbar in der Realität, klar.
Ja, erzählt man sich das dann? Oder also?
Ja, das findet, und das wusste ich auch nicht, das findet in schriftlich oder visuell und vor allem in virtuellen Medien statt. Also
ja, als Hörbuch kann ich mir das ja schon ganz gut vorstellen, ne?
Im Comic oder Videos, also man nennt das im Jargon Forced Perspective. Also da wird mit Greenscreen und Kameratricks gearbeitet und die machen halt dann diese Tricks, machen die Darstellerin gigantisch und dann den Protagonisten da quasi ganz klein.
Ja, das ist ja jetzt auch nicht so auf, das haben sie ja damals bei Löwenzahn schon gemacht, solche Tricks.
Ja, genau. Also. Und dann hast du völlig recht. Es gibt auch Audio-Rollenspiele, wo man sich dann gegenseitig
quasi...
Ach, dann
ist ja Gullivers Reisen...
versaut, genau.
Ja, ins Land der Fantasie.
Ja, Lilliputaner darf man ja auch nicht mehr sagen. Ne? Also dann gibt es noch erotische Kurzgeschichten, um das noch abzuschließen. Und natürlich
was heißt so abschließen? Jetzt, aber gerade das angefangen.
Jetzt zunehmend beliebt quasi mit... virtuell, also Augmented Reality, Brillen und so weiter, dann kann man sich da quasi in die Frau, also ich, ach Gott, warum habe ich das jetzt gesagt? Weil es ist natürlich geht es auch darum, dass die Giantess, die Riesin, ihr Männlein dann quasi als lebenden Dildo benutzen kann. Ja?
Ah,
und sich dann quasi einführt. Die sogenannte Insertion ist auch ein Spielart dieser Fantasie. Ja. Ach, ja, genau.
Das erinnert mich an eine Idee, die wir mal hatten, im Quartett Tourette. Und zwar, dass man sich aus sich selbst ein Dildo machen kann, mit einem 3D-Drucker. Also dann wird deine Form abgescannt und dann, das wäre dann nicht Dildo, sondern Tildo. Ne? Wenn du Till heißt, dann bist du. Also Dildo yourself. Also du kannst aus deiner Körperform ein Dildo machen. Guck mal, da gibt es das schon.
Das gibt es schon lange.
Also das haben wir. Wir haben uns das ausgedacht und hihi, kicher, kicher. Und dann gibt es das schon.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe es ja auch nicht erfunden. Ich habe es im Internet gelesen. Und diese Makrophilie, die ist wohl schon so alt wie die Perversen. Und jetzt wird es halt langsam interessant. Pardon. Jetzt wird es langsam interessant, weil man das halt mit Computer
mit
und Rechenleistung
KI
halt
KI
eine neue, völlig perverse Riesinnenwelt erschaffen kannst, in die du dann irgendwie reinschlüpfst. Es ist doch der Wahnsinn.
Ja, aber das Interessante ist ja, warum man das gut findet. Also geht es da um Geborgenheit, um Macht abgeben. Also es ist ja oft bei solchen Sachen, geht es ja gar nicht um Sex. Da geht es ja um
Macht. Ja, es ist natürlich erotisch aufgeladen, weil die Frauen halt meistens irgendwie riesengroß und nackt sind, wie ich schon gesagt habe. Aber es geht natürlich, man stell dir vor, eine riesen quasi, also ich meine, verschlingen ist das eine, aber einführen ist das andere. Oder auf dich drauf treten oder drauf setzen. Das hat ja schon was mit extremem Devotsein zu tun. Ja, also man möchte von der Frau quasi irgendwie zerquetscht werden. Weil man, was weiß ich, in seinem japanischen Unternehmen die ganze Zeit schlipstragend irgendwelche Leute klein macht, tagsüber. Und dann möchte man abends sich fühlen wie ein Zwerg, man setzt sich dann so ein kleines Zipfelmützchen auf und dann möchte man von diesem riesigen Arsch zerquetscht werden. Also so erkläre ich mir das jetzt gerade. Da gibt es bestimmt tiefenpsychologische, ganze Abhandlungen drüber, aber das würde zu weit führen. Ist ja nur die Regenbogenmaschine. Ja. Absurdes und Verrücktes und wie immer halt. Ja. Wir sind es doch nur, Freunde.
Also, was spielen wir denn jetzt für einen Song da mal zur Auflockerung? Big Fat Mama, nee.
Irgendwas mit Insert oder Inside.
Ja, oder was ganz anderes, irgendwas von Reinhard May. Also, ich bin Klempner von Beruf, keine Ahnung.
Wir spielen Heinz Rudolf Kunze.
Du
bist mein ganzes Herz. Wir werden wie Riesen sein. Uns wird die Welt zu klein. Das spielen wir jetzt. Ja, geil.
Ja, also reframen, ne? Wir setzen es einfach in einen anderen Kontext und schon kannst du es nie wieder anders hören.
Nie wieder.
Sorry for that. Sorry, not sorry.
Und es freut mich gerade ein bisschen. Here we go.
Wir haben uns auf Teufel komm raus geliebt. Dann kam er und wir wussten nicht mehr weiter. Du machtest dich nicht gut als sterbender Schwamm. Ich hab versagt als finstere Reiter. Statt Pech und Schwefel plötzlich nur noch Blitzer und Gerölle. Wir haben so viel Glück auf dem Gewissen. Ich brauche jeden Morgen gern Nachtgeruch und keine falschen Wimpern auf dem Kissen. Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim aus Schmerz. Wir werden mein Riesen sein. Uns wird die Welt zu klein.
Du bist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Ja, irgendwie passt das ganz komplett in dieses.
Ja, also im Wahnsinn. Leben und fügt sich doch immer wieder alles auf wunderbare Weise zusammen, ne?
Ja, ja. Wir sind alles eins.
Ja. Und wir fügen die Puzzlestücke, die hier so rumschweben im Universum, die werden in der Regenbogenmaschine zu einem großen Ganzen zusammengefügt.
Das passt wunderbar zu der Sache, die ich im Internet gelesen habe.
Ach, du liebe Zeit.
Das habe ich im Internet gelesen.
Aber schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden.
Ja, jetzt pass mal auf. Zusammenführen, zusammenfügen. Irgendjemand hat ausgerechnet, die Dichte eines Menschen ist... Oh.
Ist abhängig von den Jobs, die man sich vorher in den Kopf gestellt hat.
In diesem Sinne, Prost.
Ah ja, das ist ja keine neue Erkenntnis. Also.
Die Dichte eines Menschen. Wo war ich? Genau, die beträgt circa 985 Kilogramm pro Kubikmeter. Die durchschnittliche Körpermasse eines Menschen beträgt circa 62 Kilogramm. Ja. Würde man, wenn wir uns jetzt vorstellen, es gäbe einen riesigen Mixer und dann würde man alle 8 Milliarden Menschen reinfüllen in diesen riesigen Mixer und würde die Menschen pürieren.
Soylent Green.
Dann würde man einen ganz feinen Glibber herstellen und wenn man den jetzt noch irgendwie abbinden würde mit irgendeiner, keine Ahnung, dann ergäbe sich eine Kugel aus menschlichem Glibber von nur 1 Kilometer Durchmesser.
Okay, also Biomasse Mensch püriert zur Kugel.
Zur Kugel würde quasi in den Central Park passen. Kann man sich sowas vorstellen? Die Menschen nehmen sich so wichtig und 8 Milliarden denkt sich jeder, scheiße, irgendwie früher waren es nur 4 oder 5. Wir werden zu viele. Nein, das ist ganz wenig.
Ich glaube, Biomasse Insekten wäre die größere Kugel.
Das glaube ich auch. Das habe ich auch schon mal gelesen.
Ja. Die haben ja, glaube ich, die größte Biomasse von Lebewesen.
Insekten sind definitiv weiter vorne, ja.
Ja.
Ja. Also sie sind zwar nicht irgendwie die Krone der Schöpfung, aber manchmal glaube ich schon. Ja. Also wenn ich mir die Ameisen, die bei uns hier so ums Haus rumkreuchen und fleuchen, angucke, dann denke ich mir, wow. Also wir haben keine Ahnung, was da unten vor sich geht. Ja, und die sind wirklich organisiert. Und die haben noch nicht mal ein Hirn.
Die sind auch super vernetzt, ne, und haben riesige Staaten. Also die sind ja, ganze Städte in Deutschland sind ja auch schon untermauert von irgendwelchen Ameisenstaaten.
Ja, ja, ist bei uns auch so. Also wenn ich im Sommer um unser Haus rumlaufe, dann wimmelt es dann nur von so Ausgängen von diesen Nestern.
Ja.
Und ich bin sicher, ich habe schon Angst, dass das Haus irgendwann mal so abrutscht, so leicht einsinkt wie der schiefe Turm von Pisa, weil die halt einfach komplett das ganze Areal verkleinert haben.
Ja, ja, weil die tragen ja so ein Sandkörnchen nach dem anderen raus und wahrscheinlich ist da jetzt schon so ein tiefgaragengroßes Loch unter eurem Haus.
Das kann gut sein. Die sind ja wirklich sehr, 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 sehr fleißig und die können ja auch... Also
ja, die jammern auch nicht so viel rum, ne? Heute Montag, ich möchte jetzt keinen Sand mehr aus dem Dings raustragen. Die machen es einfach, ne?
Macht euch mal den Spaß, liebe Shorlies. Hoppala, ist schon wieder soweit. Eieieiei, das perlt aber auch. Entschuldigung. Was wollte ich erzählen? Macht euch mal den Spaß, liebe Shorlies. Und nehmt doch so ein Kaubonbon, so ein Mauam oder irgendwie sowas. Ja? Und spendiert das mal so dem nächstgelegenen Ameisenstaat. Und dann schaut mal auf die Uhr. Was passiert mit eurem Kaubonbon? Natürlich tragen die das nicht komplett in ihr Volk da irgendwie, sondern da kommt erst eine und die guckt so, Zucker, lecker, dann geht die wieder und dann holt die Verstärkung. Und innerhalb kürzester Zeit kannst du das Kaubonbon nicht mehr sehen, weil da sind hunderte Ameisen am Start, die das zerlegen und in den Bauch tragen. Und eine Stunde, dann ist das weg. Ich denke da immer an diese Ameisen bei Biene Maya. Kannst du dich noch erinnern? Das waren irgendwie nur 10 Stück oder so mit so einem Hauptmann. Und immer so im Gleichschritt.
Ja. Ich fand es immer schön, wie den Blattläusen hinten auf den Popo geklopft wurde.
Dann kam so ein Blub raus, ne? Ja, so ein Nektarball irgendwie.
Genau. Aber es hat mich schon als Kind gestört, dass Biene Maya nur 4 Gliedmaßen hat. Weil wir wissen doch alle, Insekten haben 6 Beine.
Das stimmt.
Ja, also das fand ich schon immer.
8. Ja. Nee, aber man wollte dich halt so ein bisschen vermenschlichen. Kann ich auch verstehen. Ich finde ja zum Beispiel die neue Version von Biene Maya ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber die finde ich nicht so gelungen. Dieses Computeranimierte, das hat nicht mehr diesen Charme.
Das weiß ich gar nicht.
Und außerdem singt Helene Fischer die Titellied. Finde ich auch geil. Finde ich auch scheiße. Ich sage es verkehrt. Nein, es ist tatsächlich so, dass, falls das euch noch nicht aufgefallen ist, Helene Fischer singt das Titellied der neuen Biene Maya.
Ich wusste gar nicht, dass es eine neue Biene Maya gibt, ganz ehrlich.
Ja, doch, das ist seit einigen Jahren die computeranimierte Version.
Okay.
Ja, es ist nach wie vor so Trickfilm-like, aber man sieht halt, dass das so, keine Ahnung, wie bei den Minions halt mittlerweile aussieht. Nicht so gut, weil so viel Geld hat natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht. Die müssen ja die Gebührengelder woanders parken. Lassen wir das. No politics? No. Wo waren wir denn? Was spielen wir denn Schönes jetzt? Ich würde vorschlagen, wir spielen das Originalthema von Biene Maya.
Auf alle Fälle.
In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche Biene Maya. Maya, 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 erzähle uns von dir.
Ich denke, es ist Zeit für den Schorle-Moment der Woche.
Ja, dann schieß doch gleich mal los.
Der Schorle-Moment der Woche.
Mein Schorle-Moment war ein richtiger Heureka-Moment. Der Himmel hat sich aufgetan. Und es kam so ein Lichtkegel.
Du hast wieder, du hast wieder dieses Zeug geraucht.
Ein Lichtkegel der Erkenntnis und ich stand im Mittelpunkt dieser Erkenntnis. So.
War da auch so eine Fanfare?
Genau. So ein Elfenchor hat gesungen und es gab eine Fanfare und ich habe gedacht, Alter.
Leck mich am Arsch.
Wieso bin ich da nicht schon früher drauf gekommen? Und es geht um Folgendes. Und zwar haben wir uns nach 30 Jahren mal einen neuen Eierkocher gekauft. Und in der Beschreibung des Eierkochers stand, dass man die Eier anpiekst und dann mit dem Löchlein nach oben in den Eierkocher setzt.
Aha. Du hast es jahrzehntelang verkehrt rum gemacht?
Ja, habe ich dieses Löchlein nach unten, weil du stichst ja am dicksten Teil des Eis, am Bobbes vom
am
Ei.
Am Bobbes, ja.
Und dann habe ich das auch genauso reingesetzt und habe mir nie, also ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Ich habe das einfach so reingesetzt und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Alter, das jetzt macht plötzlich alles Sinn.
Ja, da muss ich jetzt aber einwenden, dein Heureka, dein wie auch immer Erlebnis. Ich glaube, dass es scheißegal ist. Ich glaube, dass die Tatsache, dass man es anpiekst, das ist das Wichtige. Um nämlich die Spannung im Inneren, der Spannung die Möglichkeit zu geben, das Ei quasi zu verlassen, ja. Damit es nicht birst und
ich habe das
den
nachgegoogelt
versaut.
Und da hieß es, wenn man das andersrum reinsetzt, also Löchlein nach unten, dann kann da auch Wasser eindringen und dann platzt das Ei und dann läuft da natürlich auch das Eigelb und Eisubstanz raus.
Ach, du piekst doch das nicht irgendwie 3 Zentimeter tief an. Du piekst doch nur ganz wenig die Schale, dass da ein Löchlein drin ist. Und außerdem ist am dicken Ende des Eis ist ja meistens die Luftblase, mit der das...
Ja, deshalb sticht man es ja auch an.
Das Küken da irgendwie erstmal atmen lernt. Und da wenn du die Luftblase anstichst, dann kommt ja Eigelb. Wo soll das hier? Nein, glaube ich nicht.
Aber es scheint mir sehr plausibel, das andersrum zu machen. Und das war
deine Eier in Zukunft gerne mit der Spitze nach unten. Ja, du kannst ja auch, wenn du habt ihr so einen Dreier oder einen Sechser Eierkocher?
Sieben.
In der Mitte ist auch noch eins.
Genau.
Okay. Also es ist, früher gab es nämlich, ich habe noch einen, den habe ich von meinen Eltern quasi geerbt, da sind nur für 3 Eier. Und der wurde damals produziert, ich weiß nicht, Anfang der 80er. Der funktioniert auch immer noch, was gute Qualität bedeutet. Und was für einen kleineren Haushalt, selbst kleinere Familien völlig ausreicht. Weil 7 Eier zu kochen,
Nein, wer
auf
ist
der anderen
schon
Seite
7?
Machst du 2 Eier in den 7er Kocher, hast du auch immer ein schlechtes Gewissen. Ja,
wer isst schon 7 wachsweiche Eier? Aber mein Mann isst immer 3 Eier.
Immer 3?
Ja, also mindestens 2. Und wenn noch eins da ist, drückt er sich auch noch ein drittes rein.
Also bei Rühr- und Spiegeleiern kann ich mir das gut vorstellen. Aber so die normalen Frühstückseier, 3 Stück?
Mhm. Naja, wow. Guck mal, Eier im Glas kriegst du ja auch meistens 2.
Das sind meistens 2, ja. Das ist aber auch ausgestorben. Eier im Glas gab es früher überall, in den
ja,
von der kleinsten Pinte bis zum größten Hotel.
Ich sag nur Fachkräftemangel, also die musst du auch schälen.
Ja, vor allen Dingen musst du die schälen und die sind noch weich.
Die sind noch weich, dann sind sie heiß. Also das ist ja auch eine der beschissensten Arbeiten überhaupt.
Ist aber auch so eine Sploshing-Nummer, ne? Weil das ist schon ganz geil, das Ei dann im Glas zu zerstören und dann so mit Pfeffersalz und Tabasco, whatever. Und dann so ein bisschen zu verrühren und das dann da rauszulöffeln.
Ja, also wenn es irgendwo in der Kneipe beim Frühstück 2 Eier im Glas gibt, dann bestelle ich das immer. Aber
in der Kneipe gibt es nur Soleier, wenn überhaupt. Und dann muss ich die auch immer bestellen, wenn es die gibt, weil die sind super selten geworden. Kannst du dich nur erinnern, diese Gläser, diese großen Gläser?
Ja, die
Gläser
auf der Theke standen.
Genau.
Und dann gab es, in den Kneipen gab es auch meistens dann noch eine Frikadelle.
Ja, Frikadelle, Bockwurst oder Wiener und ein Solei, mehr gab es da nicht.
Ja, oder so eine luftgetrocknete Bratwurst. So eine Rauchpeitsche oder wie heißt das? Fleischpeitsche,
ja, die Dinger,
ist was anderes.
Die halt, wo kein Pilz und kein Schimmel rangeht, die man halt liegen lassen kann auf dem Tresen.
Ja.
Du, da spielen wir doch die kleine Kneipe mal kurz an.
Ja.
Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele, was einem die Laune vergällt. Bei Korn und bei Bier findet mancher die Lösung für alle Probleme der Welt. Wer Hunger hat, der bestellt Würstchen mit Kraut, weil es andere Speisen nicht gibt. Die Rechnung, die steht auf dem Bierdeckel drauf, doch beim Wirt hier hat jeder Kredit. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist.
Bei Würstchen mit Kraut habe ich noch nie in der Kneipe gesehen. Also in so einem Stüberl, sagt man ja bei uns hier. Stüberl.
Nee, da kriegst du Sachen, die Wirtin, die dann auch meistens selbst voll ist, noch irgendwie hinkriegt mit.
Ja, und da sind diese Eier eben, also die sind ja noch nicht geschält, die sind nur angeknackst.
Genau. Das habe ich aber auch schon selbst gemacht.
So Essig. Also habe ich auch schon mal gemacht, ja.
Das funktioniert. Ist ja gar nicht so die Riesenaktion. Ne? Du kochst halt ein paar Eier.
Ja, und legst sie dann ein, wie eine saure Gurke.
Ja. Ja. Ach, der Peter Alexander mit der kleinen Kneipe. Aber wo wir gerade bei Eiern waren, beim Schorle-Moment, wollte ich noch mal kurz klugscheißen. Und zwar hast du gewusst...
Kurz. Entschuldigung.
Hast du gewusst, dass Hühner mit weißen Ohrläppchen weiße Eier legen und Hühner mit rötlichen Ohrläppchen braune Eier?
Nein.
Siehste?
Ich habe nämlich immer gedacht, das hat mit dem Federkleid irgendwie was zu tun. Das korreliert, so ein braunes Huhn legt ein braunes Ei und ein weißes Huhn legt ein weißes Ei.
Nein, das korreliert mit deren Ohrläppchen oder Hautlappen. Und weißer Hautlappen, weiße Eier, rötlich, braune Eier. So, Bildungsauftrag erfüllt.
Apropos Lappen, wusstest du, dass Gwyneth Paltrow eine Duftkerze rausgebracht hat, die nach ihrer Vagina riecht?
Ja.
Okay.
Ja, das wusste ich und... Ach, da frage ich mich, nach was riecht die? Also die kann ja auch nicht anders riechen als andere. Und wenn die nach irgendwas riecht, dann kann die auch nur parfümiert sein. Von daher und den
sicher ist die scheiß Kerze parfümiert mit was weiß ich, irgendwie Zeder oder Zitrone oder sonst irgendwas. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gwyneth Paltrows Mumu nach Zedernholz riecht. Aber ist ja auch wurscht. Es ging ja nur um den Verkaufsschlager. Die sackt halt. Also die hat ja auch schon irgendwelche eierförmigen Steine, die man sich da reinstecken kann und für teuer Geld verkauft. Also das Unternehmen ist ja auch schon irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelmilliarde wert, nur durch diesen Scheiß. Mm. Aber das ist mir nur eingefallen, weil das Duftkerze, die nach Mumu riecht, fand ich dann schon ganz interessant. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Also mein Scholle-Moment der Woche, falls es euch interessiert, liebe Schorlis.
Ja, unbedingt.
Und dich. Wir haben Freunde und deren Kinder sind an einer Waldorfschule. Und da kann man jetzt davon halten, was man will. Ich finde es super, weil ich dadurch, dass wir befreundet sind, ab und an mal die Gelegenheit habe, in diese Schule zu sein, weil irgendwas ist, irgendein Weihnachtsmarkt oder keine Ahnung. Und letzthin war eben die große Tochter, die sitzt in der 12. Klasse und in der 12. Klasse in der Waldorfschule, da macht man eine Jahresarbeit. Also die fließt dann ein, die machen ja danach irgendwie quasi auch Abitur, ganz normales Abitur, aber das gehört einfach dazu. Dass diese Schüler ein Jahr lang Zeit bekommen, um irgendwas Besonderes zu machen. Mhm. Und das wird dann auch vor versammelter Mannschaft, also Eltern, Eltern, Großeltern, Freunde, Nachbarn, wird das dann in der großen Aula präsentiert. Also jeder hat ein gewisses Zeitkontingent und kann dann seine Arbeit vorstellen. Und wie gesagt, wir waren da und wir haben uns das angeguckt und angehört. Und ich dachte mir, hey, ich bin ja sonst immer so, was die Zukunft unserer Jugend angeht, so ein bisschen pessimistisch, bisschen kritisch unterwegs, ein bisschen kritisch. Und Waldorfschule hin oder her, aber irgendwas machen die richtig. Denn diese Schüler, und das sind ja alle aus diesen Klassen, die sind ja, jeder muss so eine Arbeit machen. Und was ich da erlebt habe, war großartig.
Okay.
War wirklich großartig, war ein wirklicher Schorle-Moment, weil die können mehr als einen Satz gerade aussagen. Die können sich vor ein großes Publikum hinstellen, obwohl sie es nicht gewohnt sind, können referieren. Ja, ich habe mir damals schon beim Referat vor der Klasse irgendwie eingeschissen, aber die stellen sich da hin und machen das. Natürlich gibt es da Unterschiede und so weiter, das ist ganz klar.
Naja, aber überhaupt das
aber überhaupt das durchzuziehen und wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr toll. Und die Themen vor allen Dingen. Man ist ja frei, man kann sich das wählen. Und wenn es nicht komplett absurd ist, ich habe extra nochmal nachgefragt, dann wird es auch in der Regel irgendwie geduldet, dass man das macht. Also da war eine Schülerin, die hat über halluzinogene Pilze referiert.
Okay.
Und zwar sehr fundiert und sehr toll. Und die hat auch erklärt als Einstieg, dass das bestimmt jetzt irgendwie bei einigen Leuten Kopfschütteln hervorrufen wird, aber sie findet es halt faszinierend und sie ist da selbst auch nicht abgeneigt und sie kennt viele Leute und blablabla, sie hat eine Umfrage gemacht und so weiter und so fort und hat es wirklich aufgearbeitet.
Ja, cool.
Wir reden hier von 17-Jährigen, ne? Und es waren, und deswegen war es für mich ein besonderer Scholle-Moment, es waren auch zwei Jungs dabei, witzigerweise Jungs, die über die KI-Themen gewählt haben. Mhm. Und der eine hat halt über KI generell referiert, also der wie geht's weiter, was erwartet uns?
Ja? Ja.
Das ist auch das, was wir oft diskutieren. Der andere, der hatte einen eigenen Chatbot programmiert.
Mhm.
Der nur auf seinem Laptop irgendwie läuft und autark quasi irgendwie. Und das hat er alles also minutiös geschildert, wie er das gemacht hat und so weiter. Und das fand ich großartig.
Ja, du wirst halt super auf das akademische Leben vorbereitet, ne? Da musst du ja auch eigenständig dir Themen erarbeiten und die einem Auditorium präsentieren. Das ist schon.
Ja, wenn du das schon mit 17 mal gemacht hast und wenn vor allen Dingen etwas ist, was du geliebt hast. Also da war einer dabei, der hat eine Gitarre gebaut, eine E-Gitarre.
Mhm.
Und frag mich nicht, die hat er da ausgestellt. Er sagte, ja gut, die Technik und so weiter, das funktioniert noch nicht ganz. Aber ich meine, das sind Schüler, das sind Kinder, die haben auch andere Interessen, als irgendwie Gitarren zu bauen. Aber der Typ ist halt Gitarrist und der findet das geil und der hat eine Gitarre gebaut.
Ja, mega. Also
gegenüber saß eine junge Dame, die hatte eine Violine gebaut.
Mhm,
kann man sich
okay.
sowas vorstellen? Völlig geil. Das fand ich wirklich bemerkenswert. Und dann habe ich mir gedacht, gibt es doch noch Hoffnung. Tja.
Ja, das hört sich aber schön an, dass es Menschen gibt, die sich so tief in ein Thema ein.
Dass es junge Menschen gibt, die, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, durch ihre etwas alternative Ausbildung, Schulbildung, vielen anderen Leuten sehr, sehr weit voraus sind. Und da müssen wir jetzt wieder Musik machen, weil sonst fangen wir an zu heulen.
Naja, oder wir machen jetzt mal ein Gegengift. Also wir kommen jetzt ja direkt von der Hochkultur, von es gibt noch Hoffnung. Könnten wir direkt zu den Schlagertexten aus der Hölle kommen? Weil da fragt man sich schon, wo ist die Hoffnung hin?
Wo sind die schlauen Textdichter und Komponisten? Naja, Komponisten können ja nichts dafür. Hast du was dabei? Das freut mich ja sehr.
Schlagertexte aus der Hölle.
Ja, ich habe einen Schlagertext aus der Hölle dabei. Der Song heißt Fixi vom Künstler Paxi.
Ach Gott, vom Künstler wie?
Paxi. Der Song heißt Fixi, aber Fixi, hihihi, Kicher, Kicher, ist geschrieben F-I-X-I.
Ja, natürlich.
Und
ja,
das,
wie die Windeln, ne?
Genau, und das zieht sich durch den ganzen Song. Also das ist immer ein X geschrieben für ein K-S oder so, ne?
Hm, verstehe.
Genau, und der Song geht Paxi. Fixi, Knacksi, Lexi, Knoxi, Schmecksi,
oh
Schicksi drauf. Paxi, Fixi, Reibsi, Knallsi, Nimmsi, Wirfsi, Ziehsi aus. Paxi, Fixi, Roxi, Treibsi, Saugsi, Lutschsi, Schicksi drauf. Paxi, Fixi, Stopsi, Popsi, Reizsi, Pimpsi, Schmeißsi raus.
Oh
und
Gott.
Das ist zum ersten Mal, dass ich gar nichts dazu sagen möchte, sondern
nee,
dieses Meisterwerk
sagen, ja.
möchte ich einfach so stehen lassen und jetzt können wir Musik spielen.
Ja.
It was a beautiful day, sun beat down, I had the radio on, I was driving, trees went by, me and Del were singing, a little runaway, I was flying, yeah, running.
Ich muss immer noch über Paxi, Fixi, Drücksi, Büxi. Ah, furchtbar. Ah, und das wird auch noch produziert. Es gibt Leute, die,
ja.
die Geld dafür ausgeben, dass irgend so ein Vollhonk, der sich auch noch Paxi nennt, irgendwie ins Studio geht und da das Mikrofon voll dünstelt mit seinem schlechten Atem. Was für Arschgeigen. Furchtbar. Mach doch mal Kunst. Ekelhaft. Warum rege ich mich denn schon wieder auf? Ist doch alles für die Hose. Alles für den Arsch.
Ach, bist du bereit für noch... Noch mehr aus dem Internet.
Sag bloß, du hast was im Internet gelesen.
Das habe ich im Internet gelesen.
Ja, ich habe es im Internet gelesen und zwar, dass Wombats Würfelkacken. Weißt du, was Wombats sind?
Ja, aber ich habe auch schon mal irgendwann in einer fernen Vergangenheit davon gehört, dass es Tiere gibt, die irgendwie deren Köttel würfelförmig sind.
Ja, und zwar Wombats. Und weißt du auch warum?
Damit die nicht wegrollen?
Genau.
Ernsthaft?
Ganz genau. Weil die platzieren ihre Häufchen oder ihre Würfelchen an ganz expliziten Stellen, keine Ahnung, so Steinhaufen oder Baumstämme.
Also so reviermäßig?
Genau, um ihr Revier zu markieren. Okay. Und damit die nicht wegkullern, sind die würfelförmig. Und die haben nicht etwa einen würfelförmigen After, sondern das wird der Darm kann die so kunstvoll kantig herstellen. Und die produzieren bis zu 100 Würfel pro Nacht. Hast du das gewusst?
Nee. 100 Kackwürfel?
Würfelchen pro Nacht. Und die platzieren sie dann schön. Ach, hier ist mein Revier.
Baue ich mal so ein kleines Mäuerchen aus Kackwürfeln, ja, damit der Reviernachbar Wombat nicht auf die Idee kommt, da einzudringen. Ja, das ist eine gute Idee.
Aber ist doch schön. Guck mal, wie toll die Natur ist, ne?
Ja, ja, die Natur ist sowieso der Wahnsinn. Also da gibt es einfach eine Lösung für alles. Gut, es hat Milliarden von Jahren gedauert, und wir wollen immer alles gleich. Naja, das ist das Problem, dass die Menschen sich nicht weiterentwickeln, also jetzt als Mensch, nur die Technik, und die wenigsten Menschen verstehen es dann. Aber wo wir gerade bei Kackwürfeln waren, mir hat sich eine interessante Frage aufgetan in der Zwischenzeit. Also natürlich auch, was Kacker angeht, was Kot angeht.
Ja, schieß doch mal los, vielleicht kann ich sie dir beantworten.
Ich finde es, und wir haben ja schon mal über Bidets und japanische Toiletten gesprochen und so weiter und so fort. Und da ist mir aufgefallen, dass unser Anus, ja, dass das die einzige Stelle unseres Körpers ist.
Jetzt kommt's.
Die, wenn da Kot dran ist, wir einfach mit einem Papier abwischen. Jetzt stell dir mal vor, du hättest Kacke an der Hand oder am Ellenbogen. Du kämst doch nie auf die Idee, dir ein Stück Papier zu nehmen, das wegzuwischen und dann ist wieder gut. Dann ziehst du dir dein Hemd wieder an und dann gehst du weiter. Ja, das ist doch Wahnsinn. Die einzige Stelle, wo wir sagen, oh, scheiß drauf, ja, ist unsere Poperze und da ist es dann okay. Aber wenn wir ein bisschen Hundekacke am Knie, weil wir irgendwie uns auf die Wiese gekniet haben und da war zufällig ein Häufi, oh Gott, Hilfe, Hilfe, ich werde sterben. Und dann brauchen wir unbedingt irgendwie eine komplette Dusche oder ein Vollbart.
Ein Vollbart.
Oder ein Vollbart, genau.
Ich muss mir ein Bart wachsen lassen. Hilfe. Ja, aber das ist ja aber auch nur in unserem Kulturkreis so. Gell? Es gibt ja Kulturen, die waschen sich ja da permanent, ganz blitzblank, dass du die Schmiedemeisterprobe drin, der Poperze drin spiegeln kannst. Aber wo du gerade Anus gesagt hast, kennst du die Lehren des heiligen Gasomir von Kakmandu?
Du hast nicht zu viel versprochen. Es wird eine sehr kotlastige Sendung. Nein, die also kenne ich tatsächlich noch nicht. Die heiligen Lehren.
Nein, die Lehren des heiligen Gasomir von Kakmandu. Der hat ein Werk geschrieben, das heißt Spiritualität aus dem Anus.
Oh Gott.
Jahrtausende lang suchte der Mensch das Göttliche über sich. Doch was, wenn das Licht nicht von oben, sondern von unten strömt? Der Anus. Ein Portal der Ausscheidung, das Tor zur Wahrheit.
Ach, hat es damit zu tun? Ich hab schon mal im Internet gelesen, dass es Menschen gibt, die ihren nackten Arsch irgendwie die Beine spreizen und zur Sonne halten.
Und Sonne tanken.
Und Sonne tanken mit ihrem Anus. Ja? Hat es da was mit zu tun? Vielleicht sind es Jünger des
heiligen Gasomir von Kakmandu inspiriert.
Ja, die gibt's wirklich. Müsst ihr mal googeln, liebe Shorlies. Es gibt Menschen, die machen sich unrum frei und halten dann ihren Arsch in die Sonne, um dort Lichtenergie mittels ihres Anus zu tanken. Das ist verrückt,
kann
oder?
Kann man ausprobieren, ne? Also, ja, aber
vielleicht ist es geil. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht probiert. Aber ich meine, muss ja irgendjemand ausprobiert haben und sagen, hey, das hilft mir jetzt.
Ich habe eine Musikidee. Herr Lehrer, ich habe eine Musikidee. Let the Sunshine in.
Oh ja.
Listen for the new tone.
Problem ist, wenn man zu viel Sunshine reinlässt, dann kriegt man Sonnenbrand am Arsch. Weil da scheint die Sonne ja normalerweise nicht hin, wie wir diversen Sprichwörtern kennen.
Ja, da
musst du dich
natürlich schon mit 50er Sonnencreme die zarte Haut am Popoloch ein.
Da ist plötzlich dann irgendwie, dann brennt es aus anderen Gründen.
Also das Faszinierende ist ja, dass wir so den roten Faden von Anfang bis zum Schluss durchgewebt haben.
Nie verlieren, ja.
Ja, also wir sind mal kurz bei der Waldorfschule, sind wir mal kurz falsch abgebogen, gell, wo ich dachte,
ja, finden auch viele Leute scheiße. Ja. Also was haben wir denn noch nicht gemacht? Die unangenehmen Gefühle.
Ja, das stimmt.
Die müssen wir doch auch
Hast
noch bringen.
Hast du welche dabei?
Ich hab tatsächlich welche dabei, ja.
Ja, dann schieß doch mal los.
Die Top 3 der unangenehmen Gefühle.
Auf Platz 3 ein Steinchen oder Sand im Schuh haben.
Okay.
Auf Platz 2 ein Etikett im Hemd oder Shirt, das ständig nervt und kratzt. Und auf Platz 1, also das ist jetzt keine Wertung, sondern drittens quasi einen Popel spüren, aber den man nicht erreichen kann.
Ja, also bei mir eindeutig Etikett, das kratzt. Das finde ich ganz unangenehm. Das nervt.
Das nervt wie Sau.
Ja. Und das, ja.
Im Shirt und im Hosal, ja. Kann ich sagen. Das nervt wie Sau. Und ich weiß auch nicht, warum man da noch keine Lösung gefunden hat. Hat man? Ich habe mir letztens einen Satz Unterbuchsen gekauft und da war quasi der Waschzettel, wie man den ja nennt, der war da aufgedruckt hinten.
Hätte ich jetzt auch sofort gesagt. Also man kann es ja draufdrucken.
Super Idee. Da ist dann nichts mehr, da hast du keine Naht, weil die sind meistens so als Schlauch, also die hochwertigeren sind als Schlauch gestrickt irgendwie. Und dann das Zettelchen, das wird einfach hinten reingedruckt. Na klar, nach 30 Mal waschen ist es weg, aber dann weißt du ja spätestens, wie du sie waschen sollst. Ja,
ja, und manchmal gibt es ja auch so Zettel, die sind so dick wie Telefonbücher. Ne? Da hat ja an einem Zettel, also du kaufst ja irgendwie ein mini-kleines Unterhöschen und da hast du so...
Hinten so ein Buch drin hängen, ne?
Ja,
furchtbar.
Warum? Also in allen Sprachen der Welt, dann noch, keine Ahnung...
Also ich hatte auch schon mal Unterwäsche, da waren die waren perforiert, damit man die einfach heraustrennen kann.
Ah, okay.
Aber es blieb dann so ein Rand übrig.
Ja,
auch
oder
genervt
schneidest
hat.
Du mit der Nagelschere schneidest du ab und da, wo es festgenäht ist, hast du noch so zwei Böller und
ja, genau.
Auch die jucken.
Und die
dann.
Nerven auch wie Sau, ja, genau.
Ja.
Furchtbar.
Nee, also das mit Abstand, das mit dem Popel, ist kein Gefühl, dass ich irgendwie.
Du popelst so. Nicht? Na, okay.
Ja, doch schon, aber das ist jetzt kein finde ich jetzt kein unangenehmes Gefühl. Und Steinchen im Schuh, ja klar, das ist natürlich auch hochgradig unangenehm. Aber das kann man ja leichter lösen als so ein Zettel, der nervt. Also kannst du ja jetzt nicht im Büro unbedingt auf die Unterhose ausziehen und sagen.
Schneid mir mal bitte mein Ding da hinten raus.
Ja, ja, das ist schon, von daher.
Ich habe sogar noch zwei Bonusgefühle.
Okay.
Und zwar, du glaubst, dein Handy hat vibriert, holst es aus der Tasche und es hat gar nicht vibriert. Ein sogenanntes Phantomklingeln.
Das ist unangenehm.
Das finde ich schon unangenehm, wenn ich da drauf
gucke. Das ist eher angenehm, weil ich weiß, okay, da
lass jetzt mal doch mal.
Will jetzt keiner was von mir. Okay, und das zweite Bonusgefühl?
Und du gehst in den Nebenraum, um was Bestimmtes zu holen. Hast aber beim Betreten des Raums schon wieder vergessen, was du eigentlich holen wolltest.
Ah, du hast die Schwelle des Vergessens überschritten.
Mhm. Passiert mir in letzter Zeit ziemlich oft, muss ich sagen. Ich gehe irgendwie,
aber da
gibt es
eine ganz, ganz einfache Lösung. Du musst in den Raum zurückgehen, wo du noch wusstest, was du wolltest. Das funktioniert zu 100%.
Das funktioniert. Das habe ich auch schon festgestellt.
Ja.
Du gehst irgendwie aus der Küche in die Vorratskammer und hast vergessen, was du holen wolltest.
Dass du Nudeln holen wolltest.
Genau, gehst in die Küche, weißt es wieder. Ja?
Genau.
Aber das ist nicht faszinierend, es ist Wahnsinn. Also wir Menschen sind schon eine besondere Spezies.
Ja, aber die Schwelle des Vergessens, die gibt es tatsächlich. Und zwar befindet die sich in einer kleinen Bäckerei in Wiesbaden. Da konnte man sich in der Mittagspause Brote schmieren lassen. Und die hast du an der Theke bestellt. Und hast du gesagt, ich hätte gerne hier das Sesambrötchen belegt mit Käse. Und dann ist sie nach hinten, hat die Schwelle des Vergessens überschritten und hat dann hinten aus der Küche gerufen, was wollte die noch immer drauf haben?
Ja, aber das ist doch genau dieser Effekt.
Also aber das war jedes Mal so. Ich habe immer
gegangen,
nur das Gleiche bestellt, Käsebrötchen.
Nach hinten
und jedes
gegangen,
Mal, was wollte sie noch
und
mal?
Sie sagt irgendwie, wollte sie den Fleischkäse?
Ja, genau. Und das habe ich immer zu meinen Kollegen gesagt, das ist die Schwelle des Vergessens.
Ja, es ist schön, dass du auch noch einen Begriff dafür hast, die Schwelle des Vergessens, die zwischen Raum A und Raum B ist, wenn man irgendwas holen will. Ja.
Ja. Und wäre sie einfach nur in den Raum wieder zurückgetreten, hättest du es wahrscheinlich von selbst gewusst. Aber gut, dann habe ich dann immer schön hintergeschrien, ja, nur mit Käse. Das war so unser Ritual.
Wenn das jeden Tag passiert, dann ist es auch irgendwann vertraut.
Ja.
Dann freust du dich, wenn die gleiche Fachverkäuferin wieder da ist und du das Ritual quasi wieder nachspielen kannst.
Ich wollte noch ein Thema mit dir besprechen, und zwar eine kleine ESC-Nachlese.
Oh, ja, stimmt, ja. Der war gerade, ne?
Genau, wir befinden uns ja kurz danach und
also ich muss dazu sagen, ich habe den angeguckt und habe das sofort wieder verdrängt. Also es
warum?
Ist so, keine Ahnung, das einzig Interessante am Ende war der neue Song von dem Gewinner vom letzten Jahr. Wie heißt denn der Typ? Neo?
Nemo, oder?
Nemo. Ja, nein, nicht Neo. Und der hat ja auch nochmal, der durfte ja auch nochmal performen, und es war so absurd und verstörend, das ist hängen geblieben. Aber der Rest ist komplett gleich wieder wie so die Toilette runter, Flasch, weg.
ja, also unseren Beitrag, also ich habe mir tatsächlich Mühe gegeben, habe den mehrfach angehört und habe gedacht, da muss doch was dran sein, weil der wurde ja in Social Media gefeiert, auch von der jüngeren Zielgruppe wurde er auch abgefeiert.
Jetzt weiß ich wieder, Baller, Baller, ne? Oder wie hieß
Ballern.
Der? Ballern.
Ja? Nee, oder nur Baller.
Baller.
Ich baller, ich baller.
Ich baller lalalala durch die Nacht. Irgendwie so. Ja, jetzt weiß ich es auch wieder, genau.
Genau. Und also ich war wirklich offen, aber es hat sich mir nicht erschlossen und da ist auch nichts hängen geblieben. Es hat mich nicht berührt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich da gar nicht die Zielgruppe bin. Aber ich habe im Vorfeld mich mit einem ESC-Ultra unterhalten, also mit einem richtigen ESC-Experten.
Ein Hardcore-Fan?
Ja, mit so einem Hardcore-Fan, der den ESC mehr feiert als Weihnachten. Also
nein.
Da kommt die ganze Familie zusammen. Oder das hat er mir selbst erzählt. Und da können wir jetzt mal reinhören, was so seine Erkenntnis, Quintessenz, Resümee war. Und genau, hören wir doch mal rein. Ich habe jetzt hier unseren ESC-Experten, den Nils Bilse, am Telefon. Nils, hallo.
Hallo. Ich habe ganz ESC-typisch mit einem Delay angefangen, wenn die immer in die anderen Länder übertragen. Hallo.
Anderes Land, wo sitzt du denn? In Hessen, gell? Das ist ja schon mal ein anderes Land.
Das ist schon mal ein anderes Land, ja. Jetzt müsste ich nur noch so ganz billig vor einem Greenscreen stehen und das Wiesbadener Rathaus im Hintergrund haben und wir hätten einen wirklichen ESC-Moment.
Das stimmt. Und du müsstest noch irgendwie so einen fancy Anzug anhaben.
Ja, oder einfach nicht.
Ja, oder so. Du hast mir erzählt, bei euch wird der ESC größer gefeiert in der Familie als Weihnachten.
Das stimmt wirklich, ja. Das stimmt wirklich.
Ja, erzähl doch mal.
Ja, also bei uns in der Familie ist das schon immer, seitdem ich 11 Jahre alt war, also mittlerweile habe ich schon die 3 davon stehen, also schon eine lange Zeit, ist das so bei uns einer der Festivitäten, welches mit Weihnachten, Geburtstagen, Ostern und so mithalten kann. Also wenn nicht sogar, was das Essen und die Versorgung angeht, das Ganze toppt. Und warum das so ist und wieso wir das auch immer noch so machen, ist auch so ein bisschen Mysterium. Also ich glaube, das ist einfach eine schöne Tradition, die wir uns da geschaffen haben. Und das ist so ein bisschen daraus entstanden, dass meine Mama das so in die Familie gebracht hat und damals mit ihrer besten Freundin das geschaut hat. Und da durfte ich noch nicht mitgucken, da war ich als Kind zu laut, weil man musste sich ja darauf konzentrieren. Und die haben natürlich auch den Sekt gepitchert an dem Abend und sich einen guten Abend gemacht mit dem ESC zusammen. Und irgendwann durfte ich dann in diese heiligen Hallen mal eintreten und dieses Erlebnis miterleben. Und seitdem rasten wir da völlig aus und laden da mal mehr, mal weniger Familienmitglieder und Freunde ein. Aber wir hatten auch schon ESCs zu zweit und hatten trotzdem Essen für eine ganze Fußballmannschaft. Mit Voting-System, mit Dekoration, mit Soundanlage. Wir hatten sogar mal eine Beamer-Übertragung, also richtig Public Viewing-Vibe, wie bei einer EM. Und ja, das läuft bis heute noch. Außer es kommt ein großes Event mal dazwischen. Es gab es auch mal, dass wir es ein Jahr lang nicht geschaut haben, aber ansonsten all in, jedes Jahr im Mai.
Okay, und die ganze Familie Bilsi votet dann gemäß des ESC-Systems, so mit 12, 11, 10 Punkten und so.
Du kennst dich auch schon aus. Manchmal. Das hat sich ein bisschen vereinfacht in den letzten Jahren. Wir machen es uns nicht mehr ganz so kompliziert mit den Zahlen und schreiben eher so auf plus, minus, null, wenn was gefallen hat. Also null ist dabei neutral, minus okay. Ist schlecht, plus ist gut. Aber es gab auch Zeiten und auch immer noch so, hier und da denkt man ja auch so in dem klassischen Punktesystem, wie das beim ESC bekannt ist.
Okay.
Aber
hast mir aber auch mal erzählt, dass du auch schon mal in so einem Vorfeld bei so einem Voting, bei so einem ganz offiziellen Voting mitgemacht hast, oder? Du warst so eine Fachjury.
Ja, genau. Der ausrichtende Rundfunkanbieter, der hat da so ein Prozedere ins Leben gerufen, dass man auch Fans integriert, so Ultrafans, die da mitvoten können und da auch den unseren Act mitbestimmen konnten. Und da bin ich mal ein paar Runden weitergekommen, aber nicht bis ganz zur Entscheidung. Das hätte ich gerne mal miterlebt, aber ich glaube, das wird so gar nicht mehr gemacht. Also mittlerweile werden ja Fachjurys eingesetzt und der Sender selbst entscheidet da ja viel mit. Oder, wie in diesem Jahr, wird dann Stefan Raab und...
Der wird wieder aus der Kiste hochgeholt, gell, der Raab. Wenn nichts
hilft,
muss der Raab ran.
Da wird dann die Hoffnung da reingesteckt.
Ja. Okay, aber dann kommen wir ja doch mal direkt jetzt zum aktuellen ESC. Was ist denn so dein Resümee?
Wow, also war wieder wild. Aber ich muss sagen, erstmal die Schweiz als Austragungsort und die Stadt Basel, die haben da schon einen super Job gemacht. Ich glaube, das kriegt man ja auch gar nicht so mit oder hat man gar nicht auf dem Schirm. Die meisten kennen den ESC nur dieser Samstagabend, diese eine Show. Aber da sind ja wochenlang vorher schon diverse Events. Wir haben auch noch zwei Halbfinals in der Woche davor. Die werden natürlich auch geguckt bei uns zu Hause. Und dieses Jahr, muss man sagen, war wieder ein bunter Blumenstrauß an Performances dabei. Viel Weirdes, viel ja Einfaches. Also einfach in dem Sinne, dass da jetzt nichts Überraschendes, Inspirierendes, Innovatives war. Aber hier und da natürlich auch echt wieder tolle Songs, starke Künstler und Künstlerinnen, mittlerweile ja auch eher, früher ging es um den Song-Contest und jetzt ist es ja wirklich so ein, wer hat die geilste Inszenierung, wer hat ein Mega-Outfit, wer ist so skurril, wie ein Gildo Horn das zum Beispiel für uns mal vor Jahren war. Ja, und für dieses Jahr gesprochen, muss ich sagen, war da wieder ein schönes Jahr, da auf der Bühne zu sehen und die Schweiz, wie gesagt, das hatte ich eben schon erwähnt, hat einfach gerockt, also bühnentechnisch. Die Shows waren top, gab keinerlei Komplikationen, große, das macht natürlich auch Spaß dann beim Zuschauen und ich glaube, dass die Stadt Basel da eine gute Zeit hatte.
So, jetzt kommen wir mal hier zu den noch spannenderen Fragen. Wem hast du denn deine 12 Punkte gegeben?
Ja, ich muss sagen, ich habe dem Gewinner meine 12 Punkte gegeben. Aber ich glaube, meine Sichtweise auf die Künstler und Songs und Acts sind ja auch ein bisschen, also ich beschäftige mich ja schon wochenlang davor mit, wer könnte es werden und wer nicht. Wenn ich es an dem Abend geguckt hätte, weiß ich nicht, ob meine 12 Punkte da gelandet wären. Ich glaube, da hätte mich der eine oder andere Spaß-Ex oder Unterhaltungs-Ex mehr mitgerissen. Also ich war riesen Fan von Schweden, von den drei älteren Herren, die über die Sauna singen. Ja. Das hat mich schon sehr überzeugt. Aber auch Erika Wickmann aus Finnland.
War das die Ich komme?
Ja, sie kommt, genau.
Die dann auf diesem goldenen Mikrofonständer geritten ist?
Man muss sagen, alleine als eine Künstlerin auf der Bühne mit Mikrofonständern, die hatte keine Pyro, die hatte kein Tamtam. Hinten raus, der Ritt auf diesem riesen goldenen Mikrofon, wo Funkenregen hinten rauskam. Na klar, da wurde das Ganze nochmal die Kirsche draufgesetzt, aber die ganze Performance sonst war ein so krasser Charakter, der dich da mitgenommen hat. Der Song ist okay. Wir als Deutsche fühlen uns natürlich mit Ich komme auch abgeholt, so. Aber das war ein Momentum. Ich glaube, da hätte ich vielleicht, wenn ich nicht vorher gesehen hätte, hätte ich gesagt, oh, die holt das Ding jetzt.
Aber jetzt hast du gar nicht den Tommy Cash erwähnt.
Also der wäre kein 12-Punkte-Kandidat für mich gewesen. Das war ja die Eingangsfrage. Aber der ist natürlich definitiv zu nennen, auch mit der Platzierung am Ende. Ich glaube, Dritter ist er ja geworden. Aber der hat ja im Vorfeld auch ganz schön Kritik bekommen, weil er ja die italienischen Klischees ja auch gesungen hat und kam ja aus Estland, ne, der Beitrag. Und dass er auch mit der Sprache so spielt, das kam in Italien ja überhaupt nicht gut an im Vorhinein. Aber dieses ganze Thema mit den Securities und dann ist er so ein Ultra-Fan auch noch auf die Bühne gestürmt mit einem Plakat und dieser Tanz, der ist ja bei TikTok auch durch die Decke gegangen schon im Vorhinein. Also, dass er dann doch in die Top 3 kommt, hätte ich nicht gedacht, aber Top 10 war ganz klar und an dem Abend, glaube ich, war es auch die beste Performance mit dem Song, den er hätte hinlegen können. Top.
Ja, also ich fand es auch mega und natürlich dann auch diese Trump-Kritik, die aber auch leider nicht angesprochen wurde. Also ich meine, es war ja offensichtlich, da geht es ja gar nicht mit seinem Rotschlips. Also mega.
Ja, das stimmt. Das wurde, also klar, ne, das ist wieder diese böse Box, die wir da jetzt kurz anreißen mit ist der ESC ein Politikum, ne? werden dann doch nicht in die Tiefe irgendwie thematisiert, aber das war natürlich ganz klar sein Ziel und die ist ja auch aufgefallen mit der Länge, die Krawatte.
Ja, es war saulustig einfach, das war ja so ein Machtsymbol, Krawatte ist ja per se ein Machtsymbol, so, auch nur so ein Phallussymbol und wenn ich die dann doppelt so lang mache, das ist ja dann echt eine witzige Verarschung, muss man ja sagen.
Absolut, absolut.
Und noch ein Satz zum deutschen Beitrag. Däumchen hoch, Däumchen runter oder?
Ich glaube, wir haben ein nettes Duo gefunden für die deutsche Musik. Also die zwei haben einiges zu bieten. Ich war Fan, muss ich sagen. Ich hatte mich so ein bisschen, ganz bisschen, war das ja so eine Bergheim-Zitierung, also vom Auftreten und dieses Baller-Thema Techno. Mhm. Aber ich fand es ganz okay. Also ich war einfach Fan, dass wir auf Deutsch gesungen haben. Ich glaube, das Argument, das sage ich schon seit Jahren, da habe ich schon drauf gehofft, dass das endlich mal wieder ist. Und das haben wir jetzt getan. Das kam gut an. Und wenn wir jetzt mal schauen, gerade brandaktuell, der Song trendet in Europa, in diversen Ländern so hart, der ist echt die Charts hochgeklettert. Die Streaming-Zahlen sprechen dafür. Den Erfolg hätten wir halt gerne an dem Abend noch ein bisschen mehr in der Platzierung sehen wollen vielleicht. Aber ich sag mal Daumen schräg diagonal Richtung oben. Aber wir sind davon eh nicht ausgegangen, glaube ich, alle, dass das jetzt
nee, also ich, wird. Also ich war total überrascht, dass wir überhaupt zweistellig sind in der Platzierung, ganz ehrlich.
Ja, ich gebe den Zuhörerinnen und Zuhörern hier nochmal den Tipp, in das neue Album von den beiden zu hören. Die sind nicht schlecht und ich glaube, von denen hören wir noch ein bisschen was. Ich würde denen wünschen, weil ich finde das immer so schade, wenn der ESC ein Karriereende bedeutet.
Deshalb sind ja auch immer Newcomer. Du kannst dir das als etablierter Künstler ja gar nicht erlauben, dass du da teilnimmst und dann bist du bei Ferner lief und dann das war's dann.
Absolut.
Der nächste ESC ist ja in Österreich. Fahren wir da zusammen hin?
Sehr gerne. Weil ich sage jedes Mal, wenn es in ein Land kommt, was direkt an Deutschland grenzt und die Anreise überschaubar ist, dann fahren wir da hin. Ich hätte fast gesagt, ich würde gerne ins Land fahren, dieses ganze ESC, diese Wochen vorher schon miterleben wollen, aber die Show selbst würde ich sogar auf dem Airbnb-Zimmer gucken und dann direkt danach auf eine Party stolpern. Ja. Ich glaube, ich würde hinfahren, würde mir das teure Ticket sparen, würde dafür ganz, ganz viel an den diversen Theken, Bars und Pubs genehmigen und ganz viel mit der Meute vor Ort feiern und die Shows, glaube ich, ganz normal über den Fernsehen im Land schauen.
Okay, dann lass uns doch nächstes Jahr hinfahren und zum ESC fahren wir einfach wieder nach Hause.
Klingt gut.
Okay.
Wir machen sozusagen die Pre-Party im Land und dann fahren wir heim zur eigentlichen Show.
Genau, das gucken wir dann schön zu Hause mit Häppchen.
Ich finde, das könnte ein Konzept werden, was sich gut anfühlt, ja. Und dann bist du auch herzlich eingeladen, bei uns dich durchs Buffet zu schmausen.
Okay, Deal.
Ciao Bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me, my days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato a corneo. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Dann sind wir uns ja quasi einig. Ne? Das ist also der Gewinner der Herzen war hier. Wie heißt er doch gleich?
Tommy Cash.
Tommy Cash.
Genau.
Aus Estland. Ja, Estland war es genau.
Ja.
Espresso Macchiato. Ihr Lieben, bleibt uns gewogen, sagt's weiter, gebt uns ein Like und seid beim nächsten Mal wieder dabei.
Ja, macht es gut. Tschüssikowski.
Servus.
Espresso Macchiato. Espresso Macchiato. Choppe Time, wir tanzen fröhlich durch die Nacht. Oh, 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 mit einem Gläschen Wein in der Hand.
Liebe Shorlies, bitte lasst uns ein Like da, abonniert die Regenbogenmaschine und empfehlt sie weiter. Das würde uns sehr helfen. Danke und zum Wohl.